Ja, Lieben, schön, dass ich bei euch sein darf. Gottesdienst zu feiern ist eine gute Sache. Und wir wollen jetzt in die Bibel schauen und staunen über das, was Gott so alles in der Vergangenheit getan hat. Uns auch begeistern lassen für das, was er auch heute noch für uns tun möchte. Ich würde gerne einen Text von Paulus mit uns lesen. Und da schreibt er, denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Spannender Satz. Paulus war einer der besten Prediger, der wahrscheinlich jemals hier auf dieser Welt unterwegs war. Und trotzdem sagt er, es sind nicht nur die Worte, sondern es ist das, was Gott dann letztlich zu tun vermag im Leben eines jeden Einzelnen von uns. Und daran möchte ich uns heute erinnern. Es ist gut, einen Gottesdienst zu feiern. Es ist gut, ein Morgenritual zu haben und Andacht zu machen und das Wort auch auf sich wirken zu lassen. Aber es ist auch gut, wenn wir immer wieder spüren und erleben, dass die Kraft Gottes in uns wirkt und durch uns wirkt und auch in anderen. Und dass Gott sein Reich aufrichten möchte. Paulus hat es erlebt. Und ich möchte uns in eine Geschichte mitnehmen, die in Ephesus stattfindet, Apostelgeschichte 19. Und bevor wir in die Geschichte starten, erzähle ich euch ein bisschen von Ephesus in der damaligen Zeit. Ephesus war wahrscheinlich die viertgrößte Stadt in der damaligen Welt, im Römischen Reich, nach Rom natürlich, Alexandria, Antiochia und dann kam schon Ephesus. Und Ephesus war eine gigantische Stadt mit wahrscheinlich 200.000-300.000 Einwohnern, für die damaligen Verhältnisse gigantisch. Die hatten Aquädukte, frisches Wasser, allen Luxus, den man sich so erdenken kann. Und die waren so reich und selbstbewusst, dass sie sich auch so ein ganz tolles Amphitheater dahin gebaut haben. 15.000 Leute, glaube ich, passen dahin. Das ist die Ausgrabungsstätte, also tatsächliche Ausgrabungsstätte in Kleinasien, also in der heutigen Türkei. Und das ist auch heute noch eine der größten Ausgrabungsstätten der Welt, ja, oder Europas, die man da sich anschauen kann. Und da sieht man, was da los war. Also die wussten, wie man lebt und wie man es genießt. Und da hatten sie allerlei Schauspiele. Vorne das Haus ist jetzt natürlich nur Ruin, das war noch viel höher. Und dann in dieser Arena hat so allerlei stattgefunden, was Kunst und Kultur, vielleicht aber auch irgendwelche anderen Spektakel da anging. Diese Stadt hauste außerdem so eine Art olympische Spiele, also Sportwettkämpfe, so panasiatische Spiele in Kleinasien eben. Und auch für diese Spiele sind quasi aus der ganzen damaligen Welt die Sportler und die Zuschauer hingeströmt, um das mitzuerleben und begeistert zu erleben. Aber die Stadt hatte vor allen Dingen noch etwas. Und das war so das Zentrum und der Höhepunkt, nämlich eins der antiken Weltwunder. Das ist nur eine Rekonstruktion, so ähnlich muss es ausgesehen haben. Der Diana- oder Artemis-Tempel, aus heutiger Sicht eins der sieben antiken Weltwunder. Und da stand da in Ephesus. Diana oder Artemis, je nachdem, ob griechisch oder römisch der Name gedacht und ausgesprochen wird, war die Göttin der Jagd und der Fruchtbarkeit. Und hier sind die Leute aus aller Welt hingepilgert, um einen unerfüllten Kinderwunsch oder andere Dinge zu bekommen. Aber natürlich auch, das darf man nicht ganz vergessen, ein rauschendes Fest zu feiern. Ja, Tempelprostituierte, Drogen, all sowas ist nicht neu. Sex, Drugs und Rock'n'Roll gab es auch damals schon. Und so Pilgerfahrten waren beliebt. Das haben die Leute damals mitgemacht. Und auf dem Weg nach Hause haben sich vorher noch ein kleines Souvenir gekauft. Die ganze Industrie in Ephesus lebte davon, irgendwelche Silbertempelchen oder andere Artefakte zu verkaufen. Die haben davon quasi gelebt. Das war so das Andenken an die Pilgerreise. Aber nicht nur kleine silberne Artefakte, wir lesen auch von den Silberschmieden dann in Apostelgeschichte 19, sondern auch Zaubersprüche. Ja, für uns ein bisschen komisch, aber in der damaligen Zeit war das eine ganz große Sache. Ja, magisch-instrumentelles Denken war da so wertvoll. Ja, das heißt, die Heiden haben gedacht, mit dem richtigen Ritual, mit dem richtigen Zauberspruch, da kann man die bösen Geister abwehren, da wird man gesund, da passieren allerhand Dinge. Und man hat bei Ausgrabungen in Oberägypten, also wirklich weit davon entfernt, im heißen Wüstensand, wo nie das Wasser hinkommt und der Regen, Textfragmente gefunden, die aus Ephesus stammen. Und da haben sie rekonstruiert, dass da so eine Art Zaubersprüche drauf standen, die man da eben käuflich erstehen konnte. Man kann sich das so vorstellen, da stand dann irgendwie drauf, im Namen der Artemis, der böse Geist kommt hier nicht rein. Ja? Das haben sie sich unter die Türschwelle gebuddelt und dann war das Haus sicher. So, im heidnischen Glauben. Und das war letztlich Ephesus. Aus unserer christlichen Sicht könnte man sagen, so eine heidnische Hauptstadt. Da war richtig was los. Da konnte man was erleben. Und dieser Diana-Tempel, der heidnische Tempel, mitten in der Mitte. Und jetzt wird's spannend. Jetzt trifft auf diese selbstbewusste heidnische Hauptstadt der Missionar Paulus. Und will dort in diese Stadt, wo das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus noch nie hingekommen ist, will er Reich Gottes bauen. Dann gucken wir uns mal, was passiert. Paulus aber ging in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich mit ihnen unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Was macht Paulus? Er sucht einen Anknüpfungspunkt. Er geht zu seinen Leuten. Er ist Jude und es gibt eine jüdische Community, die sich in der Synagoge am Sabbat treffen, und zu denen geht er als erstes. Und er versucht ihnen von den Dingen des Reiches Gottes zu erzählen. Versucht zu überzeugen und sagen, Leute, der Messias, auf den wir als Volk schon so lange warten, der ist jetzt da. Jesus Christus ist gekommen, er ist gestorben, aber er ist auferstanden. Und jetzt ist er beim Vater und wir können daran glauben und er macht uns frei von unserer Schuld. Er schenkt uns ein neues Leben. Die gute Nachricht. Aber den Leuten, denen gefällt das nicht so. Die verhärten ihre Herzen, steht hier, bleiben ungehorsam und die können oder wollen das nicht glauben. Das Alte ist oft bequemer als das Neue. Warum was verändern? Du bringst unseren Laden durcheinander. War doch schon immer so. Warum willst du jetzt was anderes machen? Und Jesus, das haben wir uns anders vorgestellt mit dem Messias. Jetzt stirbt da irgendein Typ irgendwo am Kreuz und das denkst du, das ist der Messias? Nein, wir dachten, das ist ein großer Kriegerkönig. Der macht alle frei und uns vor allen Dingen und schafft die Eigenstaatlichkeit des Volkes Israels wieder. Die wollen das nicht glauben. Paulus lässt sich aber nicht abbringen. Er redet von diesen Dingen, und sie reden dann irgendwann schlecht von ihm und sagen, mit dem Spinner wollen wir nichts zu tun haben. Interessant ist, sie redeten schlecht von dem Weg, das ist jetzt Elberfelder Übersetzung, in den neueren wird das schon glatt gebügelt, aber das steht tatsächlich so auch im Griechischen. Die Urgemeinde hat sich als Bewegung der Weg oder auf dem Weg genannt. Es gibt so 4, 5 Nennungen in der Apostelgeschichte, wo das betont und erwähnt wird. Christen wurden sie erst dann in Antiochien genannt. Das ist zeitlich aber in ein paar Kapitel eher. Ja, aber das ist in Antiochien passiert. Das haben die Christen sich nicht selber genannt, sondern das war eine Fremdbezeichnung von den Antiochenern, die gemerkt haben, da sind irgendwelche gläubigen Menschen und die reden immer wieder über den Christos oder Christus, ja, griechisch oder römisch oder lateinisch. Und deshalb sind das die Christen. Das sind die Christen. Das heißt, die anderen haben von außen gesagt, das sind Christen, weil die reden immer über Christus. Ja. Sie haben sich aber als Christen am Anfang eigentlich der Weg genannt. Interessant, der Weg, wahrscheinlich von Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das war so ihre erste Bezeichnung für diese neue Bewegung, die da entstanden ist. Aus unserer Sicht die christliche Bewegung. Und sie haben sich als auf dem Weg befindlich beschrieben. Sie waren noch nicht am Ziel. Jesus ist das Ziel und auch der Weg. Aber ich finde es so spannend, dass die Geisteshaltung dieser ersten Christen eigentlich die war, dass sie offen waren, dass sie auf dem Weg waren, dass sie noch nicht fertig waren, dass sie nicht immer nur alle Antworten fertig hatten, sondern miteinander auch geforscht und gesucht haben, was ist denn Gottes Wille für uns? Wie soll das Ganze weitergehen? Paulus ist eben von dieser Gesinnung, aber die alten jüdischen Synagogenbesucher nicht. Wir sind schon am Ziel. Wir brauchen nichts Neues. Wir wollen deine Lehre nicht hören. Lass uns mit diesem Jesus in Ruhe. Und so muss Paulus gehen. Wahrscheinlich nur mit einer Handvoll Leute. Die Mehrheit bleibt in der Synagoge. Wenn er die Mehrheit gehabt hätte, dann müssten die anderen ja gehen. Aber er hat wahrscheinlich nur eine Minderheit, einige Jünger, mit denen geht er dann rüber. Wo geht er denn hin mit diesen Jüngern? Er geht in die Schule des Tyrannus. Sympathischer Name, ja? Tyrannus, was ist das für ein Typ? Das scheint ein Lehrer zu sein. Aber die haben ja nicht so ein Schulsystem wie wir heute, sondern das waren Einzelpersonen, so universal gelehrte griechische Philosophen. Und die haben ihren Lebensunterhalt damit bestritten, dass sie den reichen jungen Männern der Stadt, Frauen durften damals noch nicht so, den reichen jungen Männern der Stadt quasi das beigebracht haben, was sie wussten. Ein bisschen wahrscheinlich Mathematik, ein bisschen Philosophie und ein bisschen Rhetorik und ein bisschen Logik, waren so ein paar Fächer, die sie da hatten. Und die reichen jungen Männer der Stadt durften dann bei einem dieser, wahrscheinlich gab es einige davon in Ephesus, bei diesen Lehrern dann lernen. Und Paulus, der hat keine Berührungsängste. Der hat keinen Stress, sich mit seiner jungen christlichen Gruppierung in eine philosophische, griechisch-philosophische Schule zu begeben. Aber er scheint den Raum zu teilen. Da steht nicht, dass er ihm die Schule abkauft oder so, sondern nur, dass er das auch quasi mitnutzt, mit dem Tyrannus wahrscheinlich. Und Paulus selber, wir erinnern uns, Paulus hatte auch einen Job. Der konnte auch gut philosophieren, aber er war Zeltmacher. Und er schreibt auch in den Briefen immer wieder, dass er kein Geld von den Leuten genommen hat. Er hat mit seinen eigenen Händen sein Geld verdient, sogar noch andere mitfinanziert und hat als Zeltmacher eigentlich die ganze Zeit gearbeitet. Es gab ein, zwei kleine Ausnahmen bei einigen Gemeinden. In einigen Situationen hat er sich doch helfen lassen. Aber das war so seine Profession. Und es ist davon auszugehen, dass Paulus auch in Ephesus, die 2 Jahre, gleich kommst, 2 Jahre ist er dort, oder 2,5, in diesen 2 Jahren auch seiner Beschäftigung nachgeht. Er arbeitet als Zeltmacher. Morgens, wenn die Sonne aufgeht, los geht's und dann macht er seine Arbeit. Dann gibt's die Mittagspause. Im heißen Mittelmeerraum wird dann Siesta gemacht, alle ruhen sich aus und schlafen. Aber das ist wahrscheinlich der Moment, wo Paulus die Schule hat nutzen können, weil Tyrannus ja morgens auch unterrichtet und seiner Arbeit nachgeht. Das heißt, Paulus nimmt seine Mittagspause, um den Menschen was von Jesus zu erzählen. Dann wird wieder gearbeitet, Paulus geht wieder auf die Arbeit, Tyrannus unterrichtet wieder und dann abends, wenn es schon fast zu dunkel ist, um noch was zu tun, stellen wir ein paar Kerzen hin und Paulus macht dann abends wahrscheinlich noch ein paar Bibelstunden, ein paar Vorträge, Predigten, was auch immer er tut. Interessant, Paulus, der geht nicht einfach in eine Stadt, predigt einmal, Hunderte lassen sich taufen und dann entsteht eine Gemeinde und er zieht weiter. Sondern wenn wir uns das mal genau anschauen, dann war das brutal harte Arbeit. Der verzichtet 2 Jahre lang auf seine Mittagspause, weil er dann Anliegen hat, weil ihm die Sache mit Gott wichtig ist. Das macht er nebenberuflich sozusagen. Er gibt alles da rein, damit da etwas wächst und entsteht. Und ich glaube, das kann so ein bisschen mit dem Vorurteil aufräumen, dass damals der Heilige Geist viel, viel mehr gemacht hat als heute und deshalb hatten die sich gar nicht so anstrengen müssen. Ach doch, die mussten sich auch ganz schön anstrengen. Die haben alles gegeben, manchmal über die Maßen. Und so ist Paulus da, mit harter Arbeit unterwegs. Und das geschieht 2 Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Und jetzt wird spannend. Jetzt kommt doch diese Dimension Gottes mit rein und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus. Das heißt, er predigt nicht nur, das Reich Gottes besteht nicht nur im Wort, sondern auch in Kraft. Und Paulus tut Dinge durch den Geist Gottes und mit Gott, die Leute da faszinieren und umhauen. Der redet nicht nur so wie all die anderen aus den heidnischen Religionen, sondern Gott manifestiert seine Kraft durch ihn. Unglaublich. Und sie sind so begeistert davon, dass man sogar Schweißtücher oder Schürze vom Paulus Leib wegnahm und auf Kranke legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Wow, jetzt wird es ein bisschen gruselig. Was passiert da? Dass Paulus heilt und Wunder tut? Okay, damit kommen wir irgendwie klar. Aber jetzt klauen die seine Unterhosen und Unterhemden, am besten noch benutzt, und gehen damit zur kranken Oma und legen die auf die und die werden gesund? Das kann doch nicht sein, oder? Das ist nicht richtig. Das ist auch nicht richtig. Wir glauben nicht an magisches, instrumentelles Denken. Das ist heidnisches Denken. Wir glauben nicht, dass das richtige Ritual und der richtige Zauberspruch irgendwas verändert, sondern eine Gottesbeziehung zu diesem großen Gott. Und dieser Jesus Christus, wenn wir uns auf eine Beziehung mit ihm einlassen, kann durch seinen Geist all diese Wunder tun, all diese großen Dinge. Das ist nicht das Ritual, dass wir ihn herzaubern mit irgendeiner Magie. Haut nicht hin. Glauben auch nicht an Reliquien und irgend sowas. Aber scheinbar, da in Ephesus, da machen sie es so. Warum? Ja, weil sie es nicht besser wissen. Sie sind Vollheiden. Die haben noch nie was von der ganzen Sache gehört. Die haben einen ganz beschränkten Glauben. Sie spüren, dass bei Paulus etwas anders ist, dass dieser Jesus ein besonderer Gott ist. Und irgendwie machen sie es so, wie sie es kennen. Sie nehmen da irgendwelche heiligen Gegenstände, Paulus als das Medium und damit versuchen sie so ein bisschen rumzuzaubern. Das Verrückte ist, scheinbar klappt es. Und da muss ich tief durchatmen. So passt nicht ganz in mein christliches Selbstverständnis. Spannend ist, dass Gott sich auf die armen Heiden so einlässt, wie sie es brauchen. Die Geschichte ist aber da nicht zu Ende. Da ist gar nicht zu Ende. Wir können so als gute Christen durchatmen, ist noch nicht zu Ende. Gottes Pädagogik hat mehr im Sinn und will Heiden helfen, aus magisch-instrumentellen Denken herauszukommen. Aber spannend ist erstmal festzuhalten, wie tief sich Gott hinabbeugt, wie sehr er sich auf die Menschen da einlässt, wo sie sind. Da ist Gott viel großherziger als ich. Ich würde den Spaß nicht mitmachen. Aber Gott lässt sich auf diese armen Menschen ein und sie erleben Wunder und dadurch wird der Name Jesus bekannt. Und alle merken, das ist nicht nur irgendein Glaube. Die hatten ja einen Pantheon damals, einen Götterhimmel von ganz, ganz vielen Göttern und dann taucht halt Jesus als einer der neuen Götter auf und verschwindet auch wieder. Hätte er sein können. Aber nein, dieser Jesus ist mehr als das. Nicht einer unter vielen Göttern, er ist der eine. Lesen wir weiter, was passiert. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, dem Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohepriesters Skevas, die dies taten. Interessant. Das wird so populär, der Name Jesu, dass da jetzt auf einmal so Dämonenbeschwörer, so professionelle Exorzisten, es ist nicht nachgewiesen, dass es einen jüdischen Hohepriester mit Namen Skevas gab. Vielleicht haben sie das nur so als Marketingtrick genommen, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall, da waren diese jüdischen Beschwörer und die sagen jetzt, oh, der Paulus, der kann richtig tolle Sachen machen, das probieren wir jetzt auch. Wir nehmen jetzt mit dem Namen Jesus als neuen Zauberspruch, bei dem nächsten Job, den wir kriegen, da treiben wir die Dämonen auch aus. Und sie werden gerufen, kassieren das Geld ab wahrscheinlich und jetzt probieren sie es aus. Bei dem Jesus, den Paulus predigt, da merkt man schon, die wissen gar nicht genau, wovon sie reden, bei dem Jesus, den Paulus predigt, hui, buh, raus, böser Geist. Und jetzt wird's spannend. Bei den armen Heiden, die es nicht besser wussten, da lässt sich Gott scheinbar drauf ein. Aber jetzt, wenn Leute den Namen des Herrn missbrauchen und damit noch Geld machen wollen, da ist einfach mal eine Grenze erreicht. Und da spielt Gott nicht mit. So weit lässt er sich dann doch nicht herab. Wir sollen den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Die wissen ja gar nicht, von wem sie reden. Und das weiß der böse Geist auch. Denn der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich. Den kennt sogar der böse Geist. Wenn der hier wäre, dann müsste ich ganz schnell abhauen. Vom Paulus weiß ich. Der scheint ein guter Freund von Jesus zu sein. Und wenn der hier wäre, wird Jesus an seiner Seite stehen und ich müsste gehen. Aber wer seid ihr? Ihr kennt weder Jesus noch Paulus richtig. Wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten, und Furcht fiel auf sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. An dieser Stelle setzt Gott eine Grenze. Suchenden Menschen, die mit offenem Herzen ihn suchen, den hat er versprochen, wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und da geht Gott eine ganze weite Weile um bei diesen Leuten anzukommen. Und er hilft ihnen sehr, da wo sie stehen. Aber sie sollen dort nicht bleiben, sondern sie sollen ihn kennenlernen. Und verstehen, dass er keine Magie, kein Zauberspruch, kein Gott unter den anderen Göttern ist, sondern dass er der eine ist, der eine Beziehung möchte. Und in dieser Beziehung können wir Befreiung und Erlösung und Veränderung erleben. Das ist das Angebot, was Gott hat. Das ist das, was er uns beibringen möchte. Diese Beschwörer, die haben das nicht ganz verstanden. Und sie kriegen ihren Lohn, die Verwundeten werden verwundet und fliehen nackt da aus dem Haus. Also die kommen gerade noch so mit dem Leben davon. Der Dämonenbesessene ist da ziemlich krass unterwegs. Und das wird allen bekannt. Das steht am nächsten Tag in der Zeitung. Das zeigen sie im Lokalfernsehen. Das ist ja eine krasse Story. Und die ganze Stadt hört davon. Und das löst etwas aus. Furcht fiel auf sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Und jetzt wird ihnen klar, also ein bisschen rumzaubern mit der Unterhose von Paulus, das ist es nicht. Das ist es nicht. Es geht um einen viel größeren Gott. Es geht um den einzig Wahren. Und wenn wir den gar nicht kennen, und wenn wir seinen Namen missbrauchen wollen und irgendwie versuchen, damit noch Geld zu machen oder sonst irgendwas, das geht schief. Jesus möchte nicht der Zauberstab sein, den du ab und zu mal rausholst. Jesus will dein Freund sein. Jesus will mit dir leben. Und wenn wir das tun, dann können wir Großes mit ihm erleben. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir es vielleicht nicht richtig verstanden. Der Name des Herrn wird erhoben. Gottes Pädagogik erreicht, sag ich mal, so ein Stück weit den Abschluss. Ja? Und die Menschen reagieren. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Die sind schon gläubig, aber denen fällt auf, wir haben ja doch so wie die alten Heiden rumgezaubert mit unseren magischen Ritualen und Dingen, die wir da so tun. Und zahlreiche von denen, die Zauberei getrieben hatten, die trugen ihre Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. 50.000 Silberdrachmen an Zauberzeug wird da verbrannt. Wie viel ist das wohl in Euro? Wir können mal versuchen, so ein bisschen zu rechnen. Jesus erzählt in seinen Gleichnissen, dass der Lohn eines einfachen Arbeiters ein Silberstück ist und das scheint ein fairer Lohn gewesen zu sein. Wenn ein einfacher Arbeiter ein Jahr lang arbeitet, mal Feiertage, Wochenenden, was auch immer abgezogen, dann hat er so 300 bis 350 Silberstücke im Jahr verdient. Davon musste ein einfacher Arbeiter leben. Wir reden aber nicht von 350 Silberstücken, dem Jahreslohn eines einfachen Arbeiters. Wir reden von 50.000. Das sind zig Jahreslöhne. Wenn man das mal so umrechnet in heutige Verhältnisse, sind wir bei 3 bis 5 Millionen Euro. Stellt euch vor, da wird für 5 Millionen Euro ein Feuerwerk auf dem Marktplatz gemacht. Das kriegen alle mit. Und Ephesus bekommt das mit. Das ist eine wirtschaftliche Größe, die da vernichtet wird. Das ist nicht nur eine Spielerei, da ändert sich eine ganze Wirtschaft. Die Tempelprostituierten müssen entlassen werden, weil keiner geht mehr hin. Die Drogendealer, die müssen umschulen und einen ordentlichen Job lernen, weil keiner will das Zeug mehr haben. Aber auch der ganze religiöse heidnische Kult, der kommt ins Wanken. Und das führt zu Problemen. Werden wir jetzt nicht mehr alles im Einzelnen lesen, aber wenn ihr euch das durchlest heute Abend oder so vielleicht, dann lesen wir, dass das, was da passiert, solche Ausmaße annimmt, dass die Gilde der Silberschmiede, also diejenigen, die quasi diese Pilgersouvenirs gemacht haben, feststellen, dass sie pleite gehen. Die Auftragsbücher sind leer. Die rennen alle zu Jesus und zu Paulus und die wollen nicht mehr da irgendwelche Orgien feiern bei der Diana im Tempel. Die gehen da nicht mehr hin und die kriegen Stress. Und die machen einen Aufstand. Es gibt ein großes Tohuwabohu in der Stadt, bürgerkriegsartige Zustände, alle rennen da rum, skandidieren Parolen, halten Schilder hoch. Es ist Chaos. Ganz Ephesus ist auf den Beinen. Wenn ihr euch das weiter durchlest, dann landen die alle in dem Amphitheater, was ich euch anfangs gezeigt habe. Das Theater ist voll. Da stehen zigtausende von Menschen, alle brüllen durcheinander, alle sind aufgeregt, alle wollen irgendwas machen, keiner weiß genau was. Verschiedene Populisten versuchen, die Situation zu ihren Chancen, also für sich zu nutzen. Das klappt alles nicht. Und die Situation, könnt ihr euch durchlesen, die endet erst dann, als der höchste römische Staatsbeamte sich ans Mikro stellt, unten, sag ich mal, und die Leute kennen sein Gesicht von den Wahlplakaten irgendwie und er hebt die Hände und sie werden ruhig. Das ist das erste Mal seit Stunden, dass die ruhig werden. Und dann sagt er ihnen ungefähr Folgendes. Liebe Mitbürger, bitte seid alle ruhig. Schreit nicht weiter so. Geht nach Hause. Denn wenn ihr weiter so schreit, dann bekommt das der Kaiser mit. Und der denkt, ihr macht hier einen Bürgerkrieg, einen Aufstand. Der schickt seine Legionen, die hier rechts und links stationiert sind, und die verstehen keinen Spaß. Die schleifen die Stadt, da bleibt nichts von übrig. Leute, was denkt ihr euch dabei? Geht mal alle schön nach Hause, seid still, es ist nichts passiert. Und tatsächlich, von ihm lassen sie sich beruhigen und die gehen alle wieder nach Hause. Irre Geschichte. Habe ich erzählt am Anfang, da ist diese heidnische Hauptstadt, tief durchdrungen von irgendwelchen Kulthandlungen, die wir wahrscheinlich alle nicht so ganz gut heißen würden. Und 2,5 Jahre später ist die Stadt völlig auf den Kopf gestellt. Die Religiosität der Stadt hat sich grundlegend verändert. Menschen machen den Namen Jesu groß. Die Wirtschaft der Stadt hat sich deswegen grundlegend verändert. Und Dinge nehmen ihren Lauf. Und der höchste politische Beamte muss sich einschalten, damit das Ganze irgendwie in geordneten Bahnen läuft. Das Wort Gottes, das sind nicht nur fromme Theorien, sondern das Wort Gottes hat eine Kraft, die es entfalten möchte, die ganze Städte, ganze Regionen, ganze Länder auf den Kopf stellen kann. Das ist die Power, die dahinter steckt. Und ich möchte uns daran erinnern, dass Gott vielleicht so viel mehr mit dir, mit mir, mit uns als Gemeinde vorhat, als wir uns vorstellen können. Manchmal geben wir uns auch so zufrieden mit unseren Ritualen, mit unseren Liturgien, mit unseren frommen Abläufen. Und die sind ja auch gut, die helfen uns dabei zu bleiben. Aber Gott lässt sich nicht in fromme Liturgien einfangen. Sondern Gott möchte mehr sein als das. Er möchte uns befreien, möchte uns stark und mutig machen, dass wir sein Wort verkünden, dass wir seinen Namen groß machen. Er möchte Bingen und die ganze Region auf den Kopf stellen, dass Menschen, die ihn noch nicht kennen, ihn kennenlernen. Gott möchte sein Reich auf eine wunderbare Art und Weise bauen. Er möchte, dass du und ich, dass wir hier als Gemeinde mitmachen bei dem, was er vorhat, damit sein Name erhoben wird. Gott möchte nicht, dass wir uns mit uns selbst zufrieden geben und mit dem, was schon da ist, sondern dass wir auch hungrig bleiben nach dem Meer, was er für uns vorgesehen hat. Wie schön wäre das, wenn die ganzen Bordellbesitzer hier pleite machen, weil keiner mehr hingeht? Wie schön wäre das, wenn alle Drogendealer pleite machen, weil keiner mehr das Zeug kauft? Wie schön wäre das, wenn die Kriminalitätsrate spürbar gesenkt wird hier in der Region, weil Menschen zu Christus finden? Wie schön wäre das, wenn Kinder draußen spielen können, ohne dass man Angst haben muss, dass einer kommt und sie mitnimmt, weil die Menschen alle irgendwie das Richtige für sich erkannt haben? Gottes Reich ist mehr als fromme Theorie. Gottes Reich will Realität sein, auch hier in Bingen, auch hier in der Region. Und Gott möchte uns, dich und mich und die Brunnengemeinde dazu gebrauchen. Paulus hat es ein Stück weit vorgelebt. Ich wünsche mir so sehr, dass wir auch die Worte, die Wahrheit der Worte erleben. Das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. Eine letzte Erfahrung. Nach meinem Studium bin ich als Gemeindegründer ins Ruhrgebiet geschickt worden, in die größte Stadt Deutschlands ohne Adventgemeinde. Und da sollten wir eine aufbauen. Und das haben wir versucht mit einem Haufen junger, enthusiastischer, junger Menschen. Und wir haben es wirklich geglaubt, was da stand und was da steht, und haben gedacht, jetzt wird alles anders. Wir haben wirklich mit vollem Einsatz und vollem Eifer Gas gegeben. Es lag nicht an zu wenig harter Arbeit. Und doch haben wir festgestellt, dass ja heutzutage das nicht so einfach ist. Theorie ist immer schön, Praxis nicht so sehr. Da kam kaum einer. Und wenn dann jemand kam, da waren das schon sehr herausfordernde Persönlichkeiten. War manchmal auch frustrierend. Ich habe, glaube ich, auch nie so viel geweint wie in meinen ersten drei Dienstjahren. Es war hartes Brot. Aber zur Ehre Gottes kann ich sagen, dass er seinen Plan schon irgendwo durchgezogen hat. Er hat Gnade. Es ist seine Sache, nicht unsere. Nicht tolle Pastoren, sondern es ist ein großer Gott. Und er hat Wunder geschrieben, Wunder getan und Geschichte geschrieben. Ich erzähle euch eine davon. Ich hoffe, ich habe das noch nicht. Da kam diese junge Frau zu uns. Man sah, dass sie viele Probleme hatte. Tiefschwarz, so Gothic-mäßig drauf. Man sah noch so die Schnitte am Arm, Borderline-Syndrom. Das war nicht so einfach. Kam auch immer, hat irgendwelche Kerle, Freunde mitgebracht. Da hat schon gesehen, dass das ihr nicht gut getan hat, sich mit diesen Menschen zu umgeben. Und trotzdem hat sich bei uns sehr wohl gefühlt. Die kam auch aus einem christlichen Background irgendwo so und hat das so für sich ein Stück weit wiederentdeckt. Und es hat ihr gut getan. Und wir haben natürlich versucht, einfach da zu sein, zu helfen. Haben auch, ihr ein bisschen unter die Arme gegriffen, einen Umzug organisiert, ein Praktikum besorgt, irgendwo versucht, das so ein bisschen stabiler zu machen, das Ganze. Und das war gut. Und sie hat sich geöffnet und erzählt. Und als sie so erzählt hat und man so die Lebensgeschichte hört, dann sind wir alle auch manchmal Opfer von dem, was uns zugestoßen ist. Und da war so viel Schlimmes, Gewalt und Missbrauch und schlimme Dinge in der Vergangenheit. Und das hat so ihr Leben bestimmt gehabt. Aber Gemeinschaft, beten, Gott anzubeten, Gott ins Leben zu lassen, das tut gut. Und das verändert was. Und das ist bei ihr passiert. Man kann das manchmal gar nicht so in Worte fassen, aber man sah ihr wirklich körperlich an, dass sich da was verändert hat, weil sie mit Gott wieder Kontakt aufgenommen hat. Als sie das erste Mal was Buntes anhatte, weil die war die ersten Monate immer nur tief schwarz, da kam Farbe in ihr Leben, wortwörtlich. Da ist was passiert. Und sie konnte schön singen und sie hat auch bei uns in der Musikgruppe vorne mitgesungen. Und Gott geehrt, Jesus groß gemacht. Und das war unheimlich schön. Und dann hat sie auch angefangen, gute Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Irgendwann blieben dann auch diese Typen dann weg. Und sie hat das auch selber eigentlich durchschaut. Sie hat gesagt, ich weiß ja, dass es nicht gut ist, aber ich kann nicht allein sein. Und wenn dann mit dem einen wieder Schluss ist, dann werfe ich mich dem Nächsten in die Arme, auch wenn ich weiß, dass es nicht gut für mich ist. Es war so ein Muster, aber es hat sie durchbrochen. Und sie war frei. Zumindest an dieser Stelle von dieser Sache. Und die Geschichte ging so weiter. Und sie hat irgendwann festgestellt, sie muss sich ihrer Vergangenheit stellen. Sie muss das aufarbeiten. Und sie wollte eine Therapie antreten, eine stationäre Geschichte über mehrere Wochen. Wir haben ihr Mut gemacht, sie ist zum Therapeuten auch gegangen. Und Deutschland ist voll von Menschen, die Hilfe brauchen. Die musste ein Dreivierteljahr warten, bis die Therapie anfing. Beziehungsweise, das war Wartelisten, also bis sie dann das machen durfte. Dreivierteljahr, wir haben viele kranke Menschen bei uns. Und in dieser Zeit ist auch wieder unheimlich viel passiert. Sie hat dieses Gespräch mit dem Therapeuten gehabt und Dreivierteljahr später haben sie sich wieder getroffen. Ich war nicht dabei, aber das hat sie uns so erzählt. Der hat sie nicht wiedererkannt, weil in diesem Dreivierteljahr so viel Gutes in ihrem Leben passiert ist, dass sie kaum wiedererkennend so war. Und der Therapeut hat dann ungefähr Folgendes gesagt, junge Frau, also Sie sind nicht der gleiche Mensch, den ich von einem Dreivierteljahr vor mir hatte. Sie sind völlig anders, Sie sind stabil. Das, was wir Ihnen in der Therapie anbieten können, da habe ich das Gefühl, das haben Sie schon. Wir können Ihnen da gar nicht wirklich weiterhelfen. Wir brauchen das eigentlich nicht mehr. Die junge Frau ist zu uns in die Gemeinde gekommen, wir hatten auch so Erfahrungsteil, hat sich vorne auf die Bühne gestellt, hat diese Geschichte erzählt. Hat am Ende gesagt, Gott und diese Gemeinde haben mein Leben wieder stabil gemacht. Gott und diese Gemeinde haben mein Leben wieder stabil gemacht. Diese Frau ist jetzt verheiratet und hat drei Kinder. Und wenn ihr sie sehen würdet, würdet ihr die Geschichte nicht glauben, die ich euch gerade erzählt habe. Nicht alles gut. Das Leben hat Höhen und Tiefen, haben wir alle. Ich will nicht sagen, dass wir perfekt sind, aber es ist so anders geworden und so viel besser. Das Reich Gottes ist nicht nur Worte, sondern das Reich Gottes ist eine Kraft, die Leben verändert. für eine ganz andere Grundlage stellen kann. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir das erleben, dass es bei uns passiert, dass wir dazu beitragen, dass es auch im Leben von anderen passiert. Dass wir uns helfen, dass wir uns stabilisieren, dass wir uns, weil wir alle unsere Schwierigkeiten und Probleme und Baustellen haben. Wer hat keine Probleme? Wir brauchen einander. Wenn wir füreinander beten, uns einander helfen und füreinander einstehen, dann wird diese Welt ein Stück weit ein besserer Ort. Und dann wird diese Brunnengemeinde eine Heimat für noch so viele da draußen, die Jesus brauchen und dich und mich brauchen, damit dieses Wunder immer wieder neu geschieht. Das wünsche ich uns von Herzen. Amen.